ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Der Mensch ist ein soziales Wesen und so gesehen ist Einsamkeit etwas, das nicht unbedingt unserer Natur entspricht. Trotzdem gibt es sie und sie kann zum Problem werden. Einer, der das Wesen der Einsamkeit in all seinen Facetten untersucht, ist der Soziologe Janosch Schobin und er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Kucheni.
Wann hatten Sie das letzte Mal das Gefühl, einsam zu sein?
Richtig länger, wahrscheinlich mit Anfang 20. Das war so eine Phase, da war ich gerade zurück nach Deutschland gekommen und das war einfach sehr schwer. Deutschland war für mich von außen so eine ziemlich hermetische Gesellschaft. Es war schwer, neue Freunde zu finden. Es war schwer, Anschluss zu finden, nachdem ich lange im Ausland war. Und ja, das war schon... Ich meine, zwischendurch empfindet man das immer mal in gewissen Situationen, aber so über längere Phasen und intensiv, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt.
Wir sind ja selten und gerade in diesem jungen Alter nicht unter Menschen, aber man kann einsam unter Menschen sein. Wie kommt das, glauben Sie, dass man sich mitten eigentlich in Gesellschaft total einsam fühlen kann?
Es gibt einmal das Problem, dass man häufig auch Beziehungen hat, in denen man ist, in denen es einem nicht gut geht. Das ist ein ganz klassischer Fall von Einsamkeit in Gesellschaft. Also ich sag mal, die kalten Ehen sind so ein Fall. Aber auch, wenn man in sozialen Kontexten unterwegs ist, in denen man sich nicht anerkannt fühlt, in denen es einem einfach, man merkt, man ist da, ich sag mal, das fünfte Rad am Wagen. In solchen Kontexten fühlen Leute sich häufig einsam, weil sie merken, meine Beziehungen hier, die passen nicht, die stimmen nicht.
Der HR1-Talk heute mit Janosch Schobin, er ist Autor des Buches Zeiten der Einsamkeit.
HR1.
Genau meins.
Einsamkeit, ein Begriff, mit dem wir in der Regel keine positiven Empfindungen verbinden. Aber was genau ist Einsamkeit? Ist das ein Gefühl? Ist das ein Zustand, eine Situation, eine Phase? Janosch Schobin hat sich als Soziologe mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Herr Schobin, was ist Einsamkeit? Wie würden Sie das jemandem erklären, der dieses Wort nicht kennt?
Also erstmal ist es eine Empfindung, die meistens unangenehm ist. Und die eintritt, weil man merkt, mit meinen Beziehungen stimmt was nicht. Das kann sein, weil Konflikte in den Beziehungen auftreten. Es kann sein, weil Beziehungen verloren gehen. Es ist aber auch ganz häufig der Fall, weil man sich bestimmte Beziehungen wünscht, die man nicht hat. Die fehlen einem. Und dieses Fehlen, dieser Mangel, das ist Einsamkeit im engeren Sinne als Empfindung. Drumherum gibt's aber relativ viel. Also die Einsamkeit ist natürlich auch das, was mit einem passiert. Wenn man das lange empfindet, dann irgendwann wird daraus, ich sage, eine Art Lebensform. Also Einsamkeit schreibt sich irgendwann so in die Person ein, als fast eine Haltung zur Welt. Ich bin dann ein Einsamer, ich bin dann nicht einfach mal jemand, der das empfindet, sondern ich bin jemand, der die Welt durch die Brille der Einsamkeit sieht. Und das ist dann nochmal was anderes, weil das ist dann so ein bisschen sowas wie ein Persönlichkeitsmerkmal fast. Das ist was, was die Person definiert und was sie auch irgendwie greifbar anders macht als andere Menschen.
Und wo ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein?
Naja, im heutigen Sprachgebrauch ist damit vor allen Dingen gemeint mit Alleinsein eine Art des freiwilligen Rückzugs aus sozialen Kontexten oder wenn man es einfach nur als Bezeichnung verwendet, ist einfach der Umstand, dass da niemand ist, den ich persönlich kenne oder zu dem ich eine soziale Beziehung habe. In dem Sinne, wie man halt in der Straßenbahn alleine sein kann. Ja. Wenn man in die Geschichte guckt, ist es lange so, dass Einsamkeit selber, da war mir da aber auch häufig eine Art von freiwilligem Rückzug aus dem Sozialen gemeint, gerade in religiösen Deutungskontexten. Und das spielt immer so miteinander. Hm. Also es ist schwierig. Manchmal sagen die Leute, ich fühle mich allein und meine Einsamkeit. Manchmal sagen sie, ja, ich gehe in die Einsamkeit und meinen, dass sie alleine sein wollen und solche Sachen.
Ist Einsamkeit messbar?
Ja, tatsächlich. Wir können das in Fragebögen erfassen zum einen. Wir können auch ganz klar sagen, das ist was anderes als zum Beispiel Depressivität. Es ist aber auch was anderes als zum Beispiel einfach nur ein negativer Effekt, also sich schlecht fühlen aus irgendwelchen Gründen. Es ist also eine ganz spezifische Facette sich des Schlechtfühlens, wenn man so will. Man kann es auch im Gehirn erfassen. In so Studien mit Hirnscannern schlagen da ähnliche Areale aus wie bei Schmerzempfinden beispielsweise. Und es ist, ich würde mal sagen, eine Art objektives Gefühl, dass es einem sozial nicht gut geht.
Und was macht Einsamkeit im schlimmsten Fall mit uns?
Im schlimmsten Fall, wenn sie wirklich lange anhält und in einer gewissen Art und Weise chronisch wird, so wie ich das geschildert habe, also diese Art sich nach innen frisst, macht sie einen irgendwann misstrauischer. Sie führt dazu, dass man das Soziale als bedrohlicher wahrnimmt. Sie führt auch dazu, dass man sich selber nicht mehr als jemand wahrnimmt, der im Sozialen gut ankommt. Also man hat schnell das Gefühl, sozial abgelehnt zu werden oder schneller das Gefühl, sozial abgelehnt zu werden. Und auf Dauer macht das halt auch krank tatsächlich. Also es gibt Studien, die sehr schön zeigen, dass Einsamkeit mit Mortalität Mortalität zusammenhängt. Einsame Menschen sterben früher. Es gibt bestimmte Erkrankungsbilder wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mit Einsamkeit kausal assoziiert sind. Das heißt, Einsamkeit selber ist halt ein schwerer Stressor. Und Stressoren, wenn die lange anhalten, führen halt zu diesen Formen von stressbedingten Erkrankungen. Und Einsamkeit gehört leider dazu.
Der Einsamkeitsexperte Janosch Schobin heute hier im HR1 Talk. Ob ein Mensch eine große Familie oder einen großen Freundeskreis hat, sagt noch nicht unbedingt viel darüber aus, ob er sich einsam fühlt oder nicht. Einsamkeit, das haben wir gerade schon gehört, hat viele Facetten und sie kann viele Ausdrucksformen haben. So beschreibt es auch der Soziologe Janosch Schobin in seinem Buch Zeiten der Einsamkeit. Herr Schobin, das Bild vom Einsiedler, der zurückgezogen lebt, fernab aller Zivilisation, das ist zwar sehr plastisch, aber es ist zugleich auch ein Klischee. Die Einsamkeit der modernen Gesellschaft, in welcher Form drückt sich die aus?
Ich würde sagen, in so spätmodernen Gesellschaften wie unseren entstehen vor allen Dingen immer mehr solche Formen der Einsamkeit, die auf der Erosion von Beziehungsnetzwerken basieren. Also das sind Leute, die fallen aus dem Sozialen mehr und mehr raus und irgendwann ist da nichts mehr übrig. Und das Paradoxe ist, die treffen auf eine Gesellschaft, die im Inneren eigentlich sehr warm ist, weil wir eigentlich allgemein ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau sozialer Beziehungen haben, besonders auch von Partnerschaften, Freundschaften. Das ist so ein bisschen wie das, was ich geschildert habe, als ich jung war und nach Deutschland zurückgekommen bin. Warum Deutschland so hermetisch von außen ist, ist, weil die Leute hier in der Regel so viele Freunde haben, wie sie wollen oder nah dran sind zumindest. Und diese Freundschaften sind auch ziemlich gut und viele Leute haben auch gute Partnerschaften und sind zufrieden in diesen Partnerschaften. Und das führt dazu, dass es einfach wenig Nischen gibt, um als einer, der rausgefallen ist, wieder reinzukommen. Ich glaube, das ist das, was bei uns eher typisch ist. Wenn man dann nach Lateinamerika geht, wo ich viel geforscht habe, da sind Arten der Einsamkeit typischer. Die haben damit zu tun, dass meine Beziehungen belastet sind und ich komme aus denen nicht raus. Ja. Der Ehemann, der seine Frau schlägt oder in armen Vierteln, wo man einfach sehr gedrängt lebt und viel Stress untereinander hat, weil man ja letzten Endes sogar um Nahrungsmittel konkurriert, wo man nichts für sich hat. Also in das berühmte Zimmer für sich. Da fehlt alles, was man braucht, um sowas zu haben, wie Autonomie oder Selbstbestimmung. Und das macht die Leute einsam. Ja. Und das sind zwei unterschiedliche Arten und ich glaube, unsere ist halt eher diese letztere.
Es ist also die aber hohe Hürden aufstellt für jemanden, der von außen reinkommt. Ja.
Genau, und es ist auch bei uns eher schambelastetere Einsamkeit. Dort, wo viele Leute in ihren Beziehungen einsam sind, ist es häufig auch bekannter. Es ist einfacher, darüber zu klagen. Es ist eher was, was man ansprechen kann.
Einsamkeit, aber hier nicht, bei uns nicht.
Bei uns ist Einsamkeit eher so ein stilles Leiden. Viele Leute sind einfach geheime Einsame, würde ich sagen. Um das so an einem Beispiel zu illustrieren, als ich in Lateinamerika unterwegs war, in Santiago de Chile, in einem Stadtviertel, und da war ich auf der Suche nach einsamen Menschen zum Interviewen, bin ich an einem Haus vorbeigekommen und da stand ein Stuhl vor der Tür und auf dem war ein Bild postiert. Und mir war sofort klar, das ist wahrscheinlich ein Verstorbener. Da fehlt eine Beziehung, da ist jemand einsam, aber das wird einfach an die ganze Nachbarschaft kommuniziert und alle Nachbarn wissen auch, was das zu bedeuten hat. Und es ist auch nicht so, als würde das jetzt irgendwie anrüchig sein, sondern ganz im Gegenteil. Die haben halt gesagt, sie hat ihn in die Sonne gestellt und das ist was Positives. Ne? Die kümmert sich um ihren verstorbenen Mann.
Aber gibt einem das nicht auch die Gelegenheit, dann das aufzufangen, diese Einsamkeit des anderen, wenn man darum weiß und wenn das so öffentlich ist?
Genau, es führt dann einfach dazu, dass viel Unterstützung mobilisiert wird, weil da gehen halt häufiger als Leute Nachbarn vorbei, gucken, wie es ihr geht. Die Familie kommt auch häufiger vorbei. Das geht da sogar noch weiter, weil dieses Bild, das wurde auch häufig dann auf so einen Hausaltar gestellt und sie hat dann zu dem Bild gesprochen und durch das Bild zu dem Mann und der Mann ist ja im Himmel und ist näher bei den Heiligen und der wirkt dann wieder für die Familie Wunder. Und so gesehen war dieses Einsamsein dann zwar schlimm, aber es stand im Dienst der Familie, es war gewürdigt. Und sowas fehlt bei uns halt in vielen sozialen Kontexten tatsächlich.
Der Einsamkeitsforscher Janosch Schobin heute hier in HR1.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Soziologen Janosch Schobin, dessen Name schon eine kleine Herausforderung an sich ist, weil er zwei aufeinanderfolgende Zischlaute enthält, nämlich Sch und Sch. Janosch Schobin, war das Zufall oder war das Absicht bei der Namensgebung?
Beides. Meine Eltern, also gerade besonders mein Vater, ist so ein bisschen esoterisch veranlagt und der hat so ein Pendel gehabt und die haben damals wirklich meinen möglichen Namen auf eine Liste geschrieben und dann ausgependelt.
Okay.
Also war so ein bisschen Zufall und so ein bisschen Glück und so ein bisschen halt Absicht, weil auf der Liste stand natürlich eine endliche Anzahl von Namen.
Ja, klar. Und Janosch, weil Ihre Eltern Tigerenten-Fans sind und weil Sie den Illustrator so toll finden oder noch andere Gründe?
Meine Mutter hatte ziemlich viele ungarische Freunde und da kam das her. Die liebte diesen Namen einfach.
Jetzt gibt's Wunschmusik. Die Cranberries mit ihrer leider viel zu früh verstorbenen Frontfrau Dolores O'Riordan. Ein Song aus dem 95er-Album No Need to Argue Zombie. Warum dieser Song?
Ich glaube einmal, weil ich damals unglücklich verliebt war und den gehört habe. Und ich war einsam. Aber was mir dann im Nachgang klar wurde, ist, es gibt kaum etwas, das Menschen so einsam macht wie Kriege und Bürgerkriege. Und dieser Song spricht irgendwie für mich diese Sprache so einer kollektiven Vereinsamung, weil der Krieg über die Menschen hereinbricht.
Dann jetzt die Cranberries und Zombie. Die Einsamkeit der Generation, deren Eltern traumatisiert waren von einem verheerenden Weltkrieg, Mütter, die ihre Familien allein durchbringen mussten, Väter, die die Erlebnisse an der Front und die Erfahrungen von Gefangenschaft und Leid innerlich gebrochen haben. Dieses Phänomen der Generationeneinsamkeit beleuchtet der Soziologe Janosch Schobin unter anderem in seinem Buch Zeiten der Einsamkeit. Herr Schobin, was ist so charakteristisch für die Einsamkeit der Nachkriegsgeneration?
Das ist in Deutschland zumindest so ein komisches Ding, weil zum einen über die Einsamkeit in den Familien stark geschwiegen wurde, aber es wurde wahnsinnig viel darüber geschrieben. Also es gibt aus der Zeit einen Datensatz, in dem, ich glaube, 7% aller Bücher der Welt ausgezählt sind. Und wenn man guckt, wann wurde in der deutschen Sprache am meisten über Einsamkeit geschrieben, ist das in der Zeit, also in der Nachkriegszeit. Gleichzeitig ist in den Familien so eine Verheimlichung da. Und ich vermute, das hat so ein bisschen mit dieser Doppelseite zu tun. Es gab damals sehr stark dieses, ich würde sagen, Ideal des einsamen Wolfs noch. Das kann man auch in einzelnen Studien nachvollziehen, wo man sehen kann, dass das Wort Einsamkeit in der deutschen Sprache damals anders funktionierte als in zum Beispiel im Englischen oder im Französischen. Das meinte bei uns nicht die Abwesenheit von Liebe, sondern es war eher so etwas wie auch mit Stärke assoziiert, mit Härte zu sich selber. Und dieses einsame Wolf-Ideal, das hat so eine Doppelseite. Man schweigt über die Opfer, dadurch edelt man sie auch, über sie zu sprechen. Also man ist ja einsam, weil Leute gestorben sind, weil sie gefallen sind, weil sie nicht zurückgekehrt sind. Und gleichzeitig haben die natürlich Verbrechen begangen. Ne? Das ist so ein komisches Ding des sich Schämens und des trotzdem Veredelns.
Ein Zwiespalt, ja. So ein innerer Zwiespalt.
Und das ist für mich so das, was für diese deutsche Nachkriegseinsamkeit typisch ist. Dieses kollektive Beschweigen, aber gleichzeitig dadurch ja die Verstorbenen auch edeln.
Was macht denn so eine kollektive Einsamkeit mit einer Gesellschaft?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Was es erstmal macht, ist vermutlich, dass die Leute politisch apathischer sind. Wer sich kollektiv einsam fühlt, fühlt, dass er zu keinem großen Ganzen mehr dazugehört, dass das Ganze irgendwie jenseits von ihm ist oder vielleicht auch gar nicht existiert. Es macht also erstmal die Welt der anderen unzugänglicher. Man zieht sich eher zurück, man macht sein eigenes Ding. Das ist für die Nachkriegszeit auch gar nicht so untypisch. Es gab diese Kehr nach innen, dieses Wiederaufbauversprechen. Wir bringen das Land wieder hoch, aber jeder tut es für sich. Man redet wenig mit den Nachbarn, man bleibt viel unter sich. Man weiß ja auch nicht, was sie getan haben genau. Und dieses Misstrauen letzten Endes gegen die soziale Welt und die Kehr nach innen und das im Inneren zu bewältigen. Das sind, glaube ich, so die erstmal die typischen Tendenzen. Was allerdings auch passiert, und das sieht man in Statistiken heute relativ gut, die einsamen Menschen oder kollektiv einsamen Menschen, die man noch politisch erreichen kann, die suchen dann auch häufig soziale Versprechen. Die suchen Versprechen der Wiederkehr ins Soziale, Versprechen einer Kollektivität, eines Dabeiseins, einer Zugehörigkeit. Das sieht man in Deutschland zum Beispiel daran, dass bei uns einsame Menschen eher auf dem Links-Rechts-Spektrum sehr weit links oder sehr weit rechts wählen. Wenn sie wählen. Sie wählen selten, aber wenn sie es tun.
In der Gegenwart, da haben wir ja was Vergleichbares erlebt, in der Pandemie. Hier waren es vor allem die jungen Menschen, die ein großes Einsamkeitsgefühl erfahren haben durch dieses Abgeschnitten, durch dieses Isoliertsein. Was glauben Sie, werden die Folgen für diese Generation sein im Hinblick auf das soziale Miteinander?
Also meine Befürchtung, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so kommt am Ende. Der Mensch ist schon auch resilient und vieles kann auch hinterher noch wieder gut gemacht werden. Aber ich befürchte, dass zumindest bei manchen jungen Leuten da eine Lücke entstanden ist. Das hat damit zu tun, dass die Jugend eine sehr bewegte Lebensphase ist mit sehr, sehr vielen Umwälzungen in den persönlichen, privaten Netzwerken. Ganz besonders bei Freundschaften, aber auch bei Partnerschaften kann man das gut sehen. Man hat da zum Beispiel, wenn man die Schule verlässt und den Übergang an die Universität hat, hat man häufig einen ganz starken Umbau des Freundeskreises, wo ganz viele wichtige Menschen hinzukommen, die einen dann durch die nächste Lebensphase und auch darüber hinaus bringen. Und bei vielen, die jetzt in Corona angefangen haben zu studieren und dann in Corona fertig waren zu studieren, mehr oder weniger, fehlt dieses ganze Segment an Leuten. Das ist nie entstanden. Und ich habe schon die Hoffnung, dass viele das aufholen können, aber ich befürchte, dass da auch einige dabei sein werden, die das schaffen das einfach nicht. Die haben ein geschwächtes Netzwerk und das zieht sich dann durch.
Janosch Schobin, Soziologe, heute hier bei uns im hr1 Talk. Der Rückzug in die Abgeschiedenheit eines Klosters, die Meditation in der Stille, die Suche nach einer inneren Klarheit und Selbstfindung durch das Alleinsein. In vielen Gesellschaften ist die Vorstellung einer Einsamkeit, in der wir uns auf uns selbst besinnen, eine durchaus positive. Janosch Schobin, Einsamkeitsforscher, woher kommt das? Warum glauben wir in manchen Kontexten, dass Einsamkeit was absolut Gutes ist?
Zum einen hat das aus meiner Sicht eine lange religiöse Geschichte, in der Einsamkeit gerade im christlichen Kontext als eine Art von Lebensprüfung gedeutet wurde, die ein starkes, ich würde sagen, biblisches Motiv hat, und das ist die Imitation Christi. Christus zieht ja am Anfang der Bibel aus in die Wüste, erfährt die Anfechtung des Teufels, kehrt dann zurück in die Gesellschaft, wirkt Wunder und erfährt dann nochmal das, was man so einen Moment der Klarheit, der Erleuchtung nennt, aber die mit Einsamkeit gepaart ist. Es ist diese christologische Geschichte der Einsamkeit und die war häufig ein Format, durch die Einsamkeitserfahrungen würdig erfahren werden konnten. Das ist später, gerade so in der Renaissance, in Humanistenkreisen, umgedeutet worden in so eine Form der gelehrten Einsamkeit. Also da war das nicht mehr unbedingt diese religiöse Prüfung, in der man irgendwann die Erfahrung einer Nähe Gottes oder eines Erwähltseins durch Gottes macht, sondern irgendwann wurde daraus dieses mit sich selber über die wichtigen Dinge nachdenken, über die ewigen Dinge, das sich vorbereiten auf den Tod. Das war alles noch sehr ernst, so wie die christliche Einsamkeit auch. Aber es hatte diese, was bei uns ja halt typisch ist, es hatte diesen Moment der autonomen Rückzug aus den weltlichen Dingen und dieses sich hinwenden auf die geistlichen Dinge.
Also man hat es selber entschieden quasi, ja.
Genau. Und Einsamkeit wurde lange in diesem, ich würde sagen, religiösen Kontext gedacht. Heute sieht man darauf zurück und man denkt häufig, das ist eine positive Einsamkeit, als wäre das was Schönes gewesen. Das war das damals nicht. Es war sehr ernst, aber es war eine hochgradig gewürdigte Erfahrung. Und das hat sich lange durchgezogen. Das heißt, diese Vorstellung, Einsamkeit ist eigentlich was, ich sag mal, für die Heiligen, für die besonderen Menschen.
Also das hat quasi Respekt hervorgerufen, ja. Während das andere, das persönliche Einsamsein, ja eher Mitleid hervorruft.
Genau, und das sozusagen diese Form dieses Leidens an der Einsamkeit als eine entwürdigende Erfahrung, dafür gab es lange gar nicht so ein richtiges Vokabular. Man findet das manchmal so, wenn man in die Literatur um die großen Kriege der frühen Neuzeit guckt, sagen wir mal im Kontext des Dreißigjährigen Kriegs, da findet man diese Form der Thematisierung negativer Einsamkeit in der Literatur sehr stark, also Simplicissimus zum Beispiel. Oder bei Simon Dach, das ist so ein Barockdichter, da findet man das ganz explizit. Aber ansonsten ist es in der Literatur tatsächlich sehr schwer zu finden, dass Leute negativ über Einsamkeitsempfindungen sprechen, weil die immer eher im Rahmen dieser christlichen Prüfung gedacht werden.
Und was glauben Sie, kann Einsamkeit denn im positiven Sinne bewirken? Gibt es da überhaupt was?
Ja, die Psychologen sagen dazu, dass Einsamkeit ja erstmal sowas ist wie ein Wechselsignal tatsächlich, so wie Hunger oder wie Schmerz. Das warnt dich also, da stimmt was nicht. Du musst dich wieder in eine Art von Gleichgewicht bewegen. Da ist irgendwas in den sozusagen Fundamentals in deinem Leben, stimmt gerade nicht. Du kriegst nicht genügend Nahrung. Deine körperliche Unversehrtheit ist nicht gewährleistet oder deine soziale Unversehrtheit ist nicht gewährleistet. Du musst jetzt was tun. Und in diesem Sinne ist Einsamkeit erstmal so ein ganz lebensdienliches, unangenehmes Signal. Du musst jetzt was ändern. Das ist, glaube ich, in der Regel positiv. Bei den meisten Menschen, mit denen ich Interviews geführt habe, ist es eigentlich letzten Endes auch so gekommen. Die hatten schwere Einsamkeitsphasen, aber die haben in der Regel dazu geführt, dass sie persönlich gewachsen sind, dass sie ihre sozialen Netzwerke verändert haben, dass sie ihre Beziehungen verbessert haben. Also am Ende kam eigentlich bei der Einsamkeit häufig was Gutes raus. Was wir noch nicht so richtig verstehen in der Forschung ist, warum das bei manchen Leuten so dramatisch schief geht.
Der Sozialwissenschaftler Janosch Schobin, heute hier im hr1 Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Er hat sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit einem Thema befasst, das vielen von uns vermutlich nicht besonders angenehm ist, der Einsamkeit. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, der Soziologe Janosch Schobin, heute zu Gast bei uns. Herr Schobin, Sie leben in Kassel. Wo auf der Einsamkeitsskala würden Sie denn diese Stadt einordnen in Deutschland?
Ich glaube, wir sind sogar offiziell die zufriedenste Stadt Deutschlands.
Okay, da ist man also nicht einsam oder man spürt die Einsamkeit nicht so.
Man spürt sie tatsächlich im Stadtbild immer noch durch den Krieg. Kassel ist so eine Stadt, die von der Architektur, ich habe das immer Architektur zum Wiederabreißen genannt. Kassel ist wieder aufgebaut worden als eine der meistbombardierten Städte des Zweiten Weltkrieges. in, ich würde sagen, der Erwartung entweder des großen Nuklearkrieges oder, das was auch, glaube ich, auch typisch war, in der Erwartung ist, wieder abzureißen und es dann irgendwann richtig zu machen. Und dieses Überlebt haben sieht man halt immer noch im Stadtbild. Man sieht überall noch, wo die Bombenkrater waren. Man fühlt das noch in der Stadt. Und das prägt sie auch auf eine gewisse Art und Weise.
Und die Einsamkeitshauptstadt Deutschlands ist Berlin?
Vermutlich, aber wir haben ganz schlechte regionalvergleichende Daten. Wir wissen gar nicht so genau, wo die Leute einsamer sind. Also das ist sehr, sehr schwer zu sagen.
Der hr1-Fragebogen heute für den Einsamkeitsexperten Janosch Schobin geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte. Bereit?
Bereit.
Okay. Mein schönstes Privileg als Soziologe ist?
Mit allen möglichen Leuten zu sprechen, die anders sind als ich.
Wenn ich nicht Soziologe wäre, wäre ich?
Mathematiker.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Halbes Pfund, okay. Vier Euro würde ich sagen.
Ein Glas ist für mich immer?
Halb voll.
Peinlich war mir zuletzt.
Oh Gott.
So schlimm.
Was habe ich verguckt? Ich habe sehr viele soziale Scham. Also wenn ich wahrscheinlich heute, als ich hier reingekommen bin und mir nicht sicher war, ob ich zu früh oder zu spät bin, habe ich mich schon geschämt.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man Differenzen aushalten muss und dass man auch akzeptieren muss, wenn man sich geirrt hat.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Roger Penrose.
Warum?
Weil ich gerne mehr darüber verstehen will, wie es zu unserem Universum gekommen ist.
Okay, also die ganz grundlegenden Fragen möchten Sie gerne klären. Bis zu meinem 50. Geburtstag möchte ich gerne.
Und noch am Leben sein?
Das ist ein guter Plan. Kann ich nur unterstützen. Zufrieden bin ich erst, wenn.
Ich bin eigentlich zufrieden.
Lieber zusammen oder lieber allein? Und jetzt gibt es ein paar Dinge an Weihnachten.
An Weihnachten bin ich lieber zusammen.
Im Urlaub?
Oh, das darf meine Frau nicht hören, aber ich wäre lieber manchmal allein.
Im Kino?
Allein.
Beim Spazierengehen?
Schwierig. Mit einem guten Freund zusammen.
Ich habe Angst vor.
Dem Tod?
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Sie haben einen guten Überblick über die Ordnung in Ihrem Bücherschrank. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Janosch Schobin, heute unser Gast im hr1-Talk. Vereinsamung als gesellschaftliches Phänomen erkennen und etwas dagegen tun. Wie geht man am besten vor? In Japan und in Großbritannien gibt es eigene Einsamkeitsministerien. Der Berliner Stadtteil Reinickendorf hat eine eigene Einsamkeitsbeauftragte. Und Dänemark will bis 2040 das Einsamkeitsgefühl der Menschen aktiv verringern mit entsprechenden Projekten und Konzepten. Janosch Schobin, Soziologe und Einsamkeitsforscher. Was halten Sie von solchen politischen Initiativen gegen Einsamkeit?
Ich denke, dass sie bis zu einem gewissen Grad leider notwendig sind, weil wir in unseren Gesellschaften definitiv mehr Einsame haben, als wir haben müssten. Ich würde mal sagen, es gibt Formen der Einsamkeit, die sind unausweichlich. Wenn jetzt ein geliebter Mensch zum Beispiel stirbt, ist es unausweichlich, einsam zu sein. Und solange wir eine sterbliche Spezies bleiben, wird einfach ein gewisser Anteil der Menschen einsam aus solchen Gründen sein. Aber wir produzieren weitaus mehr Einsame, als dadurch sich erklären lassen. Also wir haben zum Beispiel viele Leute, die sind einsam, weil Armutsbelastungen sie in die Einsamkeit treiben. Wir haben viele Leute, die aus psychischen Erkrankungen einsam werden. Wir haben viele Leute, die aus Diskriminierung einsam werden. Das ist alles nicht notwendig. Und man muss sich klar machen, gerade langanhaltende Einsamkeit ist wirklich unangenehm, ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Und in einer Wohlstandsgesellschaft, wo man genug zu essen und zu trinken hat und auch für die Sicherheit weitestgehend gewährleistet ist, ist das irgendwann das zentrale Problem, das wir noch übrig haben. Und darum muss man sich dann irgendwann kümmern.
Um das mal so ein bisschen konkreter zu machen, in Berlin zum Beispiel, da gibt es Spaziergruppen, Treffs, die sind extra für Menschen, die nicht allein sein wollen, also die auch beim Spazierengehen sich irgendwie ein bisschen austauschen wollen, wo es aber nicht den entsprechenden Freundeskreis gibt. Es gibt Mehrgenerationenhausprojekte. Wie könnten Sie sich noch vorstellen, könnten solche Initiativen aussehen?
Es gibt eine ganz große Bandbreite, je nachdem. Ich meine, einsame Menschen sind sehr unterschiedlich und woran es einem fehlt, ist auch sehr unterschiedlich. Ich sag mal, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wo ich mal ein Projekt sehr gut fand. Da ging es um die Einsamkeit von Kindern, die psychisch erkrankte Eltern haben. Da braucht man was anderes als eine Spaziergruppe.
Ja, klar,
das ist logisch.
Ne? Natürlich.
Da gab es in Hessen ein ganz tolles Projekt. Das war ein Projekt, wo man so Abenteuerpädagogik benutzt hat, um den Kindern Freiräume zu geben. Und gleichzeitig hat man sich aber auch um die Eltern gekümmert. Sowas ist preislos in dem Zusammenhang. Spaziergruppen finde ich zum Beispiel super, weil ein ganz großes Problem von vielen Sachen ist Niedrigschwelligkeit. Ich muss an Sachen teilnehmen können, ohne dafür Geld zu brauchen. Und das andere ist, einsame Menschen haben es häufig schwierig, wenn das so Gruppenkontexte sind. Und wenn man sich schon lange zurückgezogen hat und hat nicht mehr so diese Parkettsicherheit und weiß nicht mehr so richtig, wie man sich sozial präsentiert und so, sind Spaziergruppen sehr schön, weil da geht man neben einer anderen Person. Das entlastet wahnsinnig von ganz vielen so Selbstdarstellungspflichten und so. Und die poppen deswegen auch von ganz alleine auf. Für junge Mädchen gibt es die es gibt die für ältere Menschen, es gibt die in Stadtteilen für Menschen mit Gehbehinderung. Also das ist so eine natürliche Weise, wie man das machen kann. Die finde ich ziemlich klasse.
Wie wichtig ist das eigentlich, neue Gemeinschafts- und Sozialstrukturen zu schaffen in einer Welt, in der ja Familienverbände immer weniger festgefügt sind und in der Menschen eben auch meist nicht mehr dort leben, wo sie geboren und aufgewachsen sind?
Ja, insgesamt glaube ich, müssen wir verstehen, dass das Soziale zwischen Menschen nicht einfach so passiert, sondern dass wir gerade in solchen individualisierteren Gesellschaften wie unseren so Kümmererstrukturen brauchen. Wir brauchen Leute, die sich, deren Job es ist, sich um das Soziale zu kümmern, die, wenn jemand neu in Stadtviertel kommt, den eingliedern, die, wenn da jemand ist, der so langsam rausfällt, da drauf ein Auge haben und dann im Zweifelsfall auch eingreifen kann. Sowas kann man zum Beispiel durch Quartiersmanagement machen, sowas kann man dadurch machen, dass die Vereine anders agieren, sowas kann man auch digital mittlerweile teilweise machen. Also es gibt ganz gute digitale Plattformen, die sowas probieren zu organisieren. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, das passiert nicht, ohne dass wir uns aktiv darum kümmern, dass wir diese Rollen definieren und dass es auch letzten Endes Menschen und Organisationen gibt, die das tun.
Also wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns einfach mal zuständig fühlen, so genau. Über unseren persönlichen Horizont hinaus.
Ja, wir müssen das organisieren. Und das kann durch Ehrenamt sein, das kann durch Hauptamt sein. Man kann auch Private finden, die unter Umständen echt ein Interesse daran haben, dass das Soziale gut ist.
Der Soziologe Janosch Schobin heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Einsamkeitsexperten Janosch Schobin. Einsamkeit, Herr Schobin, ist ein großes Thema in der Popmusik. Genau wie die Liebe übrigens. Viele Songs handeln von dem Gefühl, allein zu sein und von der Traurigkeit darüber. Warum glauben Sie, ist das so? Weil sich diese Empfindung mit Musik vielleicht leichter ausdrücken lässt?
Das zum einen. Ich glaube, Musik ist fast schon die natürliche Weise, über Einsamkeit zu klagen und auch sie zu empfinden. Ich meine, das Seltsame ist ja an Popmusik zum Beispiel, dass man die ja hört. Häufig, um sich an die Einsamkeit zu erinnern. Also man triggert seine eigene Einsamkeit, um sie wiederzuerfahren. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir auch nach intensiven Erfahrungen suchen. Und Einsamkeit gehört zu den intensivsten Erfahrungen, die man machen kann. Und der Mensch ist ein komisches Wesen, was das angeht. Wir sind nicht immer auf der Suche nach dem Angenehmen. Man würde das so glauben, es gibt so eine vereinfachende Psychologie des Menschen.
Man legt sich manchmal auch so richtig in das Unglück, ja.
Aber wir suchen diese intensiven Erfahrungen auch. Einsamkeit ist ein sehr existenzielles Gefühl ab einem gewissen Punkt. Es gibt sogar als eigenen Begriff die existenzielle Einsamkeit. Dieses Elementargefühl, ein Einzelwesen zu sein, abgeschnitten zu sein von der Welt. Da ist ja auch was Richtiges dran. Wir sind ja irgendwie in diesem Kasten gefangen. Es gehört zu, ich würde sagen, so zu der philosophischen Erfahrung des Menschseins dazu. Und Menschen suchen das.
Braucht es eigentlich Einsamkeit, um wirklich kreativ zu sein?
Umstritten. Sehr umstritten. Das heißt, nur die Not gebiert Großes, heißt es ja in Deutschland. In Einsamkeit und Freiheit, das gehört so zu unserem Bildungsideal dazu. Ich würde vermuten, schulisch gesehen ist es wahrscheinlich Quatsch. Also wenn man auf Schulnoten und Einsamkeit guckt, ist es zum Beispiel so, dass die einsamen Kinder wesentlich schlechtere Schulnoten in der Regel haben, weil das eine Belastung ist.
Aber künstlerische Kreativität braucht vielleicht doch manchmal Einsamkeit.
Ich glaube, für Musik und für bestimmte Arten der Kunst, für die Schriftstellerei ist Einsamkeit wahrscheinlich eine ganz nützliche Erfahrung. Ja.
Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik von Amy Winehouse, Back to Black, ein Song über die Einsamkeit nach einer verlorenen Liebe. Sie heißen Alexa, Siri oder Bixby und man kann mit ihnen reden, unsere digitalen Sprachassistenten, die uns vielleicht in einer nicht allzu fernen Zukunft auch über unsere Einsamkeit hinweghelfen können, indem sie zum Beispiel mit den Stimmen von Menschen ausgestattet werden, die von uns gegangen sind. Janosch Schobin, Soziologe und Einsamkeitsforscher. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen gruselig, diese Vorstellung, ist aber offenbar durchaus eine Option. KI als Mittel gegen die Einsamkeit. Wie müssen wir uns sowas vorstellen?
Als ich das damals in dem Buch geschrieben habe, war das noch so ein bisschen Science-Fiction. Mittlerweile gibt es tatsächlich Firmen, die genau die Dienstleistung anbieten, vor der ich sogar so ein bisschen Sorge hatte. Nämlich, dass man eine KI so trainiert, dass sie einem verstorbenen Menschen aufs Haar ähnelt, dass man mit denen reden kann. Und das hat damit zu tun, dass viel Einsamkeit in den Trauerphasen anfängt, wenn Menschen versterben. Und es ist bestimmt eine Schwierigkeit, wenn man sie gar nicht mehr so richtig loslassen kann, sondern wenn man in dieser Illusion weiterleben kann, dass derjenige noch irgendwie da ist. Ich meine, Menschen machen das sowieso schon mit den Toten sprechen, aber dann wird es vielleicht zu etwas, was...
Dann bekommt man auch noch Antwort.
Dann bekommt man auch noch Antwort. Ja. Das machte mir schon so ein bisschen Sorgen. Die besseren Seiten, oder wo ich das gesehen habe, auch in der Forschung gesehen habe, wo es, glaube ich, auch gegen die Einsamkeit ganz gut wirken kann, ist da, wo Menschen vor allen Dingen auch an sozialen Ängsten leiden und deswegen einsam sind oder schon so viel Sicherheit in der sozialen Interaktion verloren haben oder sie gar nie gewonnen haben.
Ach, dass man sie wieder lernt.
Dass man sie durch KI wieder lernen kann. Das halte ich für eine ganz clevere Sache und auch eine aussichtsreiche Sache. Das betrifft allerdings nur eine relativ kleine Gruppe von einsamen Menschen, aber denen könnte man damit unter Umständen wirklich sehr gut helfen.
Und die andere Seite, wie groß ist die Gefahr, dass wir uns eben genau dadurch immer weiter voneinander entfremden und die KI so vielleicht auch der zwischenmenschlichen Beziehung vorziehen?
Insgesamt gibt es mit diesen Sachen das Problem, was ich immer das Problem schlechter Substitute nenne. Wenn man einsam ist und man hat jetzt, ich sag mal, die Wahl zwischen, ich setze mich einer vielleicht auch für mich sehr stressigen Situation aus, wo ich probiere, echte Menschen kennenzulernen, oder ich habe einen relativ leichten Weg, sagen wir mal, zu Online-Kontakten oder zu einem Kontakt zu einer Maschine. Und der bringt erstmal Linderung. Dann mache ich vielleicht das Einfachere. Und es macht die Einsamkeit vielleicht auch ein bisschen geringer und macht es angenehmer. Ich habe aber das Problem, dass in the long run es eigentlich besser gewesen wäre, das andere zu tun. Und ich glaube, das ist so ein Problem, die man mit diesen Maschinen bekommen kann, dass sie einfach schlechte Substitute sind. Und dann ist es so, wie werden die Leute weniger einsam machen, aber nicht so viel weniger einsam, wie halt sich echten menschlichen Beziehungen auszusetzen. Und das ist so ein bisschen die, würde sagen, Krux an der Sache.
Medikamente gegen die Einsamkeit. Und wir sprechen jetzt hier nicht von Drogen oder von Schmerzmitteln, sondern da gibt es offenbar schon Forschung, die sich mit der Entwicklung solcher Medikamente befasst. Was sind das für Präparate? Wie müssen wir uns das vorstellen, die Einsamkeitsgefühlen entgegenwirken?
Also was klinisch vor allen Dingen getestet wurde bisher, ist die Gabe von Oxytocin im Kontext von therapeutischen Maßnahmen. Und die Idee dabei ist gar nicht so sehr, dass das Oxytocin selber die Einsamkeit wegmacht, sondern dass wenn man in ein Setting reinkommt, therapeutisches Setting reinkommt und Oxytocin genommen hat, dass man dann sich besser auf die therapeutische Situation einlassen kann. Aha. Dass man da eine bessere Bindung zu den anderen Menschen in der Therapie
aufbauen kann. Weil es entspannt oder?
Genau, weil es einen bindungsoffener macht. Weil es einen Öffner für neue Beziehungen macht und dann die Bindungen stärker sind und dass das deswegen funktionieren kann. Es ist allerdings so, dass ja viele Leute Einsamkeit jetzt schon einfach mit Schmerzmitteln oder mit Alkohol oder mit anderen dämpfenden Substanzen sich selbst therapieren. Und das funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich mich sehr einsam fühle und ich trinke Alkohol, dann kann ich das runterdimmen. Und deswegen tun viele Leute das vermutlich auch. Also es gibt eine statistische Assoziation zwischen Alkoholkonsum und Einsamkeitsempfindung und das kommt wahrscheinlich daher.
Schadet sich aber auf der anderen Seite auf lange Sicht natürlich anderweitig.
Genau, hat einige andere Nachteile, ja.
Der Soziologe Janosch Schobin heute hier in HR1. Einsamkeit, die eigene, die von anderen, die einer ganzen Gesellschaft. Ein Thema mit so vielen Facetten und eins, das darüber entscheiden wird, wohin die Menschheit sich entwickelt und was ihre Zukunft sein kann. Janosch Schobin, ein Mann, der sich als Sozialwissenschaftler intensiv mit diesem Gefühl auseinandergesetzt hat. Herr Schobin, die zentrale Frage aus meiner Sicht ist, wie bekommen wir wieder mehr und vor allem bessere Verbindungen zueinander? Was wäre Ihre Antwort darauf?
Ich glaube, dass wir tatsächlich eigentlich sehr gute Verbindungen zueinander haben. Aber was in liberalen Gesellschaften eher das Thema ist, wir belasten uns nicht mit Extra-Beziehungen, mit Beziehungen, die wir nicht brauchen. Wir wählen sehr frei, wir wählen unsere Partner frei, wir wählen unsere Freunde frei. Wir wählen mittlerweile sogar die Anzahl unserer Kinder größtenteils. Nicht ganz frei, aber wir haben da relativ viel Kontrolle drüber. Und das heißt, wir steuern unser soziales Netz sehr genau aus. Und einer der Effekte ist, dass da nicht viel, ich sag mal, Überflüssiges dran ist. Das sieht man zum Beispiel in Statistiken, die ich gerechnet habe, wenn man einfach guckt, wer liefert die täglichen Kontakte und dann guckt man, was passiert, wenn ich die wichtigste Person da rausstreiche. Wie viele Leute haben dann zum Beispiel weniger als einen Kontakt pro Woche oder einen pro Monat? Und da kann man in modernen Gesellschaften sehr genau sehen, bei uns hängt es sehr häufig an einer, zwei, drei Personen. Wenn man die ein, zwei, drei wichtigsten rausstrich, dann ist man im Sozialen aus. Und das ist für uns sehr typisch, weil wir haben diese sehr hochqualitativen Netzwerke. Da ist kein Extra dran. Wir belasten uns nicht mit mehr Beziehungen, als wir bräuchten. Und das ist, glaube ich, eher das, wo wir ein bisschen an uns arbeiten müssen. Wir müssen so ein bisschen mehr uns in den Dienst des Ganzen stellen und auch etwas mehr Beziehungen pflegen, als vielleicht uns nicht stressen würde und für uns das Allerschönste wäre. Vielleicht ein Freund mehr, als wir brauchen, sozusagen.
Also insgesamt wieder eigentlich uns ein bisschen mehr zu öffnen für nicht nur mehr soziale Kontakte, sondern auch mehr soziale Verantwortung.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen aus unserer Komfortzone rauszugehen. Das betrifft auch ganz viele andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wir natürlich bei der Wahl unserer Beziehung dazu tendieren, das auch nach unserem Geschmack einzurichten. Das heißt, wir wählen sehr ähnliche Freunde, sehr altersgleiche Freunde. Wir wählen in der Tendenz auch lieber natürlich die Freunde, die besser aussehen oder mehr Geld haben und solche Geschichten. Ich glaube, in diesem Bereich ist so eine gewisse grundsätzliche Indifferenz gegen die eigenen Präferenzen wäre bis zu einem gewissen Grad ganz wünschenswert. Die muss nicht riesig sein, aber so ein kleiner Tick.
50 Jahre mal in die Zukunft gedacht. Wie viel einsamer oder vielleicht auch weniger einsam wird unser Leben dann sein?
Die Soziologen sind so schlecht im Prognostizieren.
Deshalb sage ich mal, vielleicht weniger prognostizieren. Was würden Sie sich vorstellen persönlich?
Das hängt ganz davon ab, was jetzt passiert. Ich glaube, mein Horrorszenario ist, dass wir in eine Zeit großer Kriege zurückkehren. Ich glaube, dann werden wir sehr, sehr viele, sehr einsame Menschen produzieren. Das Best-Case-Szenario ist aus meiner Sicht, wir raffen uns zusammen, wir stabilisieren unsere Weltordnung, wir schaffen es, die Sache mit dem Klimawandel halbwegs über die Bühne zu bekommen, ohne dass das totale Verwerfung auslöst. Und dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir es schaffen, auf einer globalen Ebene eigentlich eine sehr inklusive, positive und auch menschlich angenehme Gesellschaft zu werden.
Am Ende unseres Talks, lieber Herr Schobin, ist es üblich, dass unsere Gäste etwas Kleines auswendig aufsagen. Ein Zitat, Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto, wie Sie mögen.
Okay. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Lorelei ist doch immer wieder ein Klassiker. Janosch Schobin, herzlichen
Dank. Was man in der
vierten
Klasse auswendig gelernt hat, vergisst man nicht.
Vielen Dank. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören. Hören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.